Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laola 1 Exklusiv. Und meinen heutigen Gast ist es in den letzten Monaten, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ein bisschen ruhiger geworden. Es ist der ehemalige Austria-Vorstand und nunmehr Sportconsultor Markus Kretschmer. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Wir sitzen in einem einigermaßen klimatisierten Raum. Ich denke, für Sie, der ja oft Sakko trägt, ist das ganz angenehm, oder?
Absolut, ja. Also in Zeiten wie diesen und natürlich jetzt gerade mit der ersten Hitzewelle sehr, sehr angenehm, angenehmes Studio und ich freue mich auf das Gespräch.
Ich habe schon angesprochen, es ist eher ruhig geworden um Sie. Erzählen Sie mal, wie schaut so ein durchschnittlicher Tag in Ihrem Leben aktuell aus?
Ja, es war sehr spannend, weil es war doch eine sehr intensive und auch fordernde Zeit bei Austria Wien, natürlich auch die letzten Monate, bevor ich dann ausgeschieden bin. Und ich habe dann den Sommer 21 wirklich dazu benutzt, auch meine Batterien ein bisschen aufzuladen, auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Und hatte aber schon vorher ein bisschen den Gedanken immer wieder gehabt, dass ich, wenn ich zu so einer Weiche komme, mich selbstständig machen möchte im Bereich der Unternehmensberatung, weil ich einfach in fast 24 Jahren bei Austria Wien und mehr als 26 Jahren in Organisationen einfach viel Erfahrung gesammelt habe und habe dann eben mein eigenes Unternehmen, die MK Consulting GmbH, gegründet. Bin also jetzt Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sportconsulting nicht nur und wollte eigentlich dann eher ruhig beginnen. Und sehr schnell hat sich aber das gezeigt, dass das von Ruhe keine Rede ist. Wir haben dann sehr schnell dieses Projekt der European League of Football mit den Vienna Vikings gestartet. Der klassische Ablauf ist der eines selbstständigen Ein-Mann-Unternehmens. Viele Gespräche, auch viele strategische Überlegungen. Viel, wie man so schön oft sagt, selbst und ständig. Also Tage beginnen sehr früh und enden oft sehr spät. Aber du hast natürlich schon auch auf der anderen Seite wieder eine gewisse Flexibilität. Auch einmal das ein oder andere Wochenende frei, was ja im Fußball nicht so leicht möglich war. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh über diese Entscheidung und kann jetzt nach einem Jahr quasi sagen, dass ich einen guten Weg eingeschlagen habe. Es haben sich einige Dinge gut herauskristallisiert, und freue mich einfach über die Entwicklung, wie sich mein eigenes Unternehmen entwickelt und glaube auch, dass ich mit meiner Art und Weise schon auch das eine oder andere Projekt mittlerweile erfolgreich absolvieren konnte.
Sie können ja auch selbstständig entscheiden, mit wem Sie zusammenarbeiten. Das ist sicher auch ganz angenehm, oder?
Richtig, das ist etwas, was auch für mich neu war. Also wie gesagt, das ist schon ein Learning, wenn du wirklich 26 Jahre, ich war ja vor meiner Zeit bei der Austria auch kurz im Bankwesen tätig, da bist du natürlich schon sehr oft fremdbestimmt, einfach durch Rahmenbedingungen, durch Kalender, durch gesetzliche Vorgaben, durch einfach Notwendigkeiten. Und ich habe ja doch ein sehr breites Feld abgedeckt, was ja oft vergessen wird, neben einer quasi organisatorisch-administrativen Führungsposition bei Austria Wien, hatte ich ja im Bundesliga-Aufsichtsrat, im ÖFB-Präsidium, auch in der ECA einiges zu tun, hier auf breiter Ebene zu arbeiten. Und eben auch, und das ist ja sozusagen dieser Kreis, der sich jetzt ein bisschen schließt, im Thema der Bildung mit der ersten Wiener Ballsportakademie und meinen Kontakten schon damals eben zu den Vienna Vikings, zum Volleyball mit Sokol oder zum Basketball mit den Timberwolves. Und dieses Know-how kann ich jetzt in meiner neuen Tätigkeit sehr, sehr gut einbringen. Aber vollkommen richtig. Ja, man kann auch entscheiden, dass man gewisse Dinge nicht macht. Aber es muss man auf der anderen Seite sagen, dass man auch gewisse Dinge nicht machen kann, weil man auch erkennen muss, dass man die Kapazitäten nicht hat. Also es war schon das eine oder andere Projekt, das ich durchaus auch noch gerne begleitet hätte, wo ich auch dann einfach aus Vernunftgründen gesagt habe, es tut mir sehr leid, ich habe jetzt einfach auch andere Verpflichtungen, die ich eingegangen bin. Aber auch daran arbeitet man. Aber ich bin froh auch in der Phase, muss ich sagen, dass ich jetzt bewusst als Ein-Mann-Unternehmen gestartet bin und noch nicht gleich ein größeres Team aufgebaut habe, weil, das, auch das muss man sagen, die Rahmenbedingungen Folgen der Pandemie, aber auch natürlich Russland-Ukraine-Krise, Wirtschaftskrise, Lieferketten, Gas, auch das spielt ja alles in die Sportwelt hinein. Und das ist in einer Phase, in der wir uns jetzt befinden, jetzt nicht nur im Sport oder, sondern eben in der Gesamtwirtschaft, nicht schlecht, wenn man da hohe Flexibilität hat.
Sie haben schon angesprochen, Sie sind sehr polysportiv unterwegs. Merkt man da, erst dann auch rückblickend, dass eigentlich so der Fußball ein bisschen die Insel der Seligen ist, wo es viele hauptamtliche Funktionäre gibt, sehr, sehr große, auch was die Büros angeht, was das Backoffice angeht, erschrecken sie da hin und wieder, wie andere Sportarten eigentlich aufgestellt sind oder wie wenig die auskommen müssen?
Also man merkt eines schon sehr deutlich, man muss das, glaube ich, in zwei Richtungen unterscheiden. Einerseits bin ich persönlich sehr froh, dass ich ein bisschen aus diesem Fußballtunnel herausgekommen bin, einfach auch andere Sportarten kennenlernen durfte, im letzten Jahr eigentlich sehr intensiv die Bereiche eben Football, Volleyball, aber auch den Basketball, wo doch alles noch etwas kleiner ist, wo sehr viel Ehrenamtlichkeit noch stärker ist, wo der Fußball sicherlich auch in Österreich auf einer höheren, auf einer professionelleren Ebene ist. Was man dann auch merkt, ich habe mich auch bewusst fokussiert auf die Region Österreich, Deutschland, Schweiz, dass ich natürlich auch international unterwegs bin, dass der österreichische Markt per se doch ein relativ kleiner ist, dass wir aber immer wieder auf Punkte stoßen und gerade in Deutschland, war einige Male in Dortmund, aber ich bin auch viel im süddeutschen Raum durch Kontakte unterwegs, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Also es sind nicht Dinge dabei, wo ich gesagt habe, hey, das habe ich noch nie gehört, es ist einfach eine andere Skalierung. Wenn du halt nach Dortmund ins 80.000er Stadion kommst und in Österreich in Stadien bis zwischen 35.000 Zusehern. Und das macht es natürlich auch bei den Projekten, die auch immer wieder einen gewissen Mengenfaktor haben, nicht einfach. Aber das stimmt schon, hat Sitzungen gegeben in anderen Sportarten, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist eine Videokonferenz und dass sich bei Zoom alle einwählen können, doch was Selbstverständliches. Und da merkt man halt dann doch, dass das nicht immer so der Fall ist. Aber das ist einfach ein Learning, das erfordert auch Flexibilität. Aber da muss man schon sagen, dass der Fußball auch in Österreich im Professionalisierungsgrad sicherlich einfach auch durch die Rahmenbedingungen doch um einiges vor anderen Sportarten ist. Ja.
Sie sind vor allem bei den Vienna Vikings als Berater tätig, haben, glaube ich, auch sind an der GmbH beteiligt, oder?
Richtig. Also das war eigentlich das erste Projekt. Karl Wurm, der Präsident der Vienna Vikings, hat mich im Sommer angerufen. Wir kennen uns schon sehr lange, weil wir dieses Vorzeigemodell der ersten Wiener Ballsportakademie mit dem Staatsschulrat für Wien, mit dem Direktor Werner Schaaf aufgebaut haben, mit verschiedenen Sportarten, Fußball, Basketball, Volleyball und Football in der ersten Phase. Mittlerweile sind ja auch die jungen Spieler der Vienna Capitals dabei, mittlerweile, und das war immer wichtig, Buben und Mädchen in einer Akademieausbildung, was im Football zum Beispiel die Cheerleader sehr, sehr stark sind, aber jetzt auch bei der Austria die junge Frauenmannschaft, die dort aufgebaut wird. Und der hat mich angerufen und gesagt, Markus, wir haben da ein interessantes Projekt am Tisch, hast du Zeit, wir wollen uns damit unterhalten, weil eben gerade der Football extrem noch Amateur, viel Leidenschaft war. Also da haben Spieler, die österreichische Meistertitel gefeiert haben, war keine Rede davon, dass sie damit Geld verdienen, sondern dass sie einen Mitgliedsbeitrag pünktlich bezahlen und dafür halt eine Goldmedaille um den Hals gehängt bekommen. Und das war interessant, weil dieses neue Projekt der European League of Football im American Football mittlerweile die zweitbeliebteste Sportart zum Beispiel in Deutschland und auch in dieser sehr interessanten Zielgruppe der jungen Leute 14 bis 34 absolut im Boomen einen tollen Schritt hier gemacht hat. Und das habe ich mir angesehen und habe dann zu Karl Wurm gesagt, eigentlich, da müssen die Vienna Vikings dabei sein. Und es war ja auch sehr spannend, weil die Elf unbedingt die Vienna Vikings dabei haben wollte. Man war die erste Erweiterungsfranchise, auch hier ein neues System, das quasi aus der NFL implementiert wurde. Und wir haben das quasi in drei Stufen geteilt. Der erste war quasi die Professionalisierung, die Trennung in eine Kapitalgesellschaft. Wir haben dort eine GmbH und dem Verein, der ja hervorragende Arbeit im Jugendbereich, im Flag Football, bei den Cheerleadern trifft, sehr viele Mitglieder hat. Dann eben neue erste Investoren zu bringen, um das Modell hinaufzubringen. Beispielsweise wäre es dort möglich, bis zu 100% an Investoren abzugeben. Also es gibt dort zum Beispiel keine 50+1 Regel wie im Fußball. Wir haben dort die ersten hereingebracht, um zu starten, wollen das aber natürlich erweitern. Und natürlich auch das Thema der Sponsoren hereinzuholen und auch zu lernen, diese European League of Football ist ein toller europäischer Bewerb, ist meiner Meinung nach auch durch die Kooperation mit der NFL absolut am Weg, hier eine Unterstufe zu werden in Richtung der NFL. Aber es sind noch einige Schritte zu gehen. Und ich glaube, da ist man auf einem sehr guten Weg, aber eben in einem ganz klaren Plan und im zweiten Jahr, nach 8 im ersten Jahr, jetzt 12, aber auch ganz klar, in welche Märkte geht man. Heuer ist Istanbul dabei, Rheinfire als deutsche Traditionsmarke kam dazu, die zwei Österreicher. Aber es steht schon fest, dass im nächsten Jahr mit Mailand, mit Zürich, mit Tschechoslowakei und Ungarn weitere Länder hinzukommen. Und es gibt einen klaren Plan, bis 24, 25 auf 24 Teams zu erweitern. Und das macht Spaß. Und daher habe ich auch gesagt, ich nehme mir auch, um ein Bekenntnis zu zeigen, das Modell, einen kleinen Anteil. Ich bin 5% Miteigentümer an dieser GmbH, um auch das Signal zu setzen, ja, ich glaube an dieses Projekt.
Ich war vor ein paar Wochen bei einem Nachwuchsfreundschaftsspiel der Vikings gegen die Denver Dragons, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, dann U15 und dann U16 und dann U18 gespielt. Und da steht der Karl Wurm tatsächlich oben und kommentiert diese Spiele. Und kennt eigentlich jeden, der da unten herumrennt, weiß, wie lange der beim Verein ist. Und
genau, also das ist das Beeindruckende und das habe ich auch gesagt. Ich bin dort auf sehr viele Leute getroffen, die seit Jahren mit extremer Leidenschaft, und Karl Wurm ist eigentlich das Symbol dafür, aber es gibt ja viele im Vorstand, aber auch bei den Mitarbeitern, die einfach dabei sind, auch das Coaching-Staff etc. Aber es ist eben auf einem Amateurniveau, ja. Allerdings, und das zeichnet jetzt und ist auch, glaube ich, ein Teil des Erfolgs, warum die Wiener Vikings jetzt so gut in dieser neuen European League of Football performen, weil sie einfach diesen Unterbau hatten. Das Problem ist nur, dass all diese Jungen, ob es jetzt U15, U16, haben jetzt zum Beispiel ein tolles Schulsystem, auch diese Ausbildung mit dem 5-jährigen Oberstufenrealgymnasium, aber dann war quasi der Zenit erreicht. Und dann haben sie sich eigentlich professionell vorbereitet und sind in Österreich auf Amateurstatus zurückgefallen. Und daher war es notwendig, wenn man jetzt die Story sich von Seikowitz und Reimann ansieht, die ja diesen Weg der Vikings gegangen sind, aber dann eben einfach, um ihren Traum der NFL zu erfüllen, nach Amerika ins US College gehen mussten, einfach weggegangen sind. Und das soll einfach diese European League of Football, dieser erste Weg in die Professionalisierung bringen. Und dann sollte es auch möglich sein, auch durch Verträge, die man schon hat mit der NFL, mit den Combines, also diesem quasi Trial, dass es nicht unbedingt immer notwendig ist, in den College Football zu gehen, der natürlich der Unterbau der NFL ist. Und daher ist es auch wichtig, dass das eine neue Qualität bekommt. Und daran arbeitet die Elf. Und da hat aber auch Karl Wurm gesagt, das ist auch für die Vienna Vikings, die ein sehr gut geführter Amateurverein waren, ein neuer Schritt, und daher brauche ich Professionalisierung, und daher hat er auch sozusagen meinen Rat reingeholt. Daher habe ich auch gesagt, ich berate dich gerne. Es ist nicht mein Ziel, dort operativ im Daily Business tätig zu sein, weil du teilweise gute Leute hast, weil es andere Leute gibt, aber einfach beratend. Denn eines muss ich auch sagen, habe ich in diesem ersten Jahr gelernt, in den verschiedensten Sportarten, es mag der Ball ein anderer sein, mögen mehr Leute oder weniger am Feld stehen. Es mag, beim einen schießt du den Ball ins Netz, beim anderen schießt du es oder musst du es übers Netz bringen. Aber die grundstrukturellen Themen im Übergang Amateur zu Profi, Trennung von Ligen und Verbänden, ist eine sehr ähnliche. Und daher kann ich dieses Know-how, das ich einfach bei fast 24 Jahren Austria Wien mir aufgebaut hatte, in vielen Diskussionen perfekt einbringen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Vision eigentlich ist, irgendwann einmal, dass zum Beispiel ein Vikings-Elf-Spieler direkt gedraftet wird?
Richtig. Also das ist einfach ein Thema, dass man auch daraus letztendlich auch für die Vienna Vikings in der Ausbildung einen Business Case machen kann, weil bis jetzt ist es zwar schön und nett, dass Seikowitz und Reimann den Weg geschafft haben und den wichtigen Unterbau in der Vikings Academy gemacht haben, aber die Vikings haben monetär nichts davon. Also dort gibt es keine Themen wie Ausbildungsentschädigungen oder Solidarity Compensation, wie man sie beispielsweise aus dem Fußball kennt. Das gibt es dort noch nicht. Aber die Elf hat neben diesem klaren Wachstumsprogramm, und auch da ist ja jetzt letzte Woche mit Thomas Krone und seiner Wirtschaftsunternehmung auch ein neuer Partner eingestiegen, um das noch einmal zu heben, einerseits eine klare Wachstumsstrategie, aber auch einfach sportlich ein Level zu erreichen. Auch der große Unterschied zu der damals gescheiterten NFL Europe, sondern einfach mit Spielern aus Europa, natürlich in Lead quasi mit sehr guten Spielern aus den Vereinigten Staaten oder aus professionellen Ligen wie Brasilien, Spieler zu holen, aber vor allem eben nur quasi 4 ich sage es jetzt einmal, Nicht-Europäer zu haben, 8 europäische Spieler zu haben, beispielsweise aus Finnland, aus Spanien, so wie jetzt bei den Vikings, aber der Unterbau aus dem eigenen Land kommt und das dann quasi die Chance ist, durch professionelle Rahmenbedingungen, sehr ähnlich aufgebaut der NFL, es gibt Salary Cap, es gibt ganz genaue Zeiten, wann Spieler angestellt sind, wann sie nicht angestellt sind, aber ein Qualitätslevel zu schaffen und dann auch in einer Kombination mit der NFL, das wissen die wenigstens, da gibt's ja schon eine Academy in London, da gibt's quasi sogenannte Combines, also diese Trials, und wenn da einfach die besten Spieler, und da sind die Vikings dabei, über dieses Programm sich dann in Richtung NFL entwickeln sollen, dann ist genau das Thema. Und die NFL hat das sehr, sehr ernst genommen, wahrgenommen. Sie haben ja ein klares Wachstumspotenzial, das sieht man jetzt mit den Spielen in München und Frankfurt, der Regular Season, also um sich zu erweitern. Aber auf der anderen Seite diesen Unterbau zu holen, und da geht die NFL ganz klar in Richtung Europa, aber hat auch Ideen in Afrika, gab es jetzt auch Aktionswoche unter Anführungszeichen der NFL, und genau das ist das Ziel. Geh direkt aus der Elf, weil das auch die Qualität hat, in Richtung der NFL.
Rechnet sich das eigentlich aktuell schon für die Vikings?
Es ist ein ganz klares Startup, das muss man ganz klar sagen. Es gibt einen klaren Businessplan. Es ist ja auch, wenn du zum Beispiel Gesellschafter und Partner suchst, gibt's einerseits eine Bewertung, aber es ist wie ein klassisches Startup, dass du wahrscheinlich erst letztendlich im zweiten oder im dritten Jahr quasi auch, was die Zahlen betrifft, ins Positive dich umkehren kannst. Es ist jetzt ein Investment, deswegen auch der Einstieg von Investoren, auch der Partner. Man muss auch sehen, die European League of Football ist eben ähnlich der NFL oder wie man es in Europa kennt, der Champions League, sehr zentral aufgebaut. Also es gibt viele zentrale Rechte, es werden beispielsweise die TV-Rechte auch für Österreich zentral durch die Elf vergeben. Es gibt erste Ligapartner in geschützten Bereichen. Und aber der Share, den sozusagen jede Franchise aus der Elf bekommt, befindet sich mittlerweile im sechsstelligen Bereich. Also es ist ein wesentlicher Budgetanteil. Und das muss man einfach lernen und begreifen. Aber es ist dort klassisch der NFL-Denken, der Owner sozusagen. Ich durfte selber die Vikings auch auf einem sogenannten Owner-Meeting vertreten. Und ich denke schon, und deswegen glaube ich an dieses Modell, dass mit dieser Wachstumsstrategie, dieser auch kommerziellen Strategie, ich würde mal sagen, ab der zweiten im Idealfall, realistisch ab der dritten Saison, letztendlich auch ein positiver Deckungsbeitrag erzielt werden kann.
Kommen wir zurück zu Ihnen persönlich. Ich habe es anfangs schon angesprochen, Sie haben sich ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sagen wir mal so, oder zumindest agieren jetzt mehr im Hintergrund. War das ein bewusster Schritt?
Ja, es war schon ein bewusster Schritt. Ich habe natürlich auch in diesem Jahr viele Anfragen aus dem journalistischen Bereich gehabt. Natürlich immer wieder logischerweise zu Austria Wien und zu den Vorgängern. Aber ich habe bei meinem Ausscheiden, ich glaube, sehr vernünftige Gespräche und letztlich auch eine Vereinbarung getroffen mit dem Präsident Hensel und natürlich auch mit der AG und mit meinem Nachfolger, dem Gerhard Krisch. Und ich glaube, es ist gut, so wie es gelaufen ist. Es ist ein schwieriges Jahr für die Austria gewesen. Ich muss sagen, ich habe mich persönlich extrem gefreut, dass sie es geschafft haben, am Ende des Tages mit Platz 3, was hier Manfred Schmidt und das neue Trainerteam und das Team und die Verantwortlichen erreicht haben, muss man wirklich den Hut ziehen, dass sie auch eine wirtschaftliche Stabilisierung gerade in dieser Phase durch die Klarheit an einer Europacup-Gruppenphase teilzunehmen, ist, glaube ich, umso wichtiger. Und da braucht es keine vernünftigen oder irgendwelche gescheiten Zurufe von außen oder von Ex-Funktionären. Ich muss sagen, ich habe das selbst immer ein bisschen als störend empfunden, wie ich eben sehr lange noch dabei war. Und deswegen habe ich mir bewusst auch gesagt, ich fokussiere mich auf meine Aufgabe. Ich möchte mich entwickeln, ich möchte mein Unternehmen entwickeln, ich möchte dort, wo ich dabei bin, die Themen entwickeln. Es gab natürlich auch den einen oder anderen Anruf, wo ich noch einmal um einen Rat gefragt wurde, aber das hat man auf der persönlichen quasi Vier-Augen-Ebene erledigt. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und auch hier dann etwas sagen zu können, wenn man etwas sagen will, ist, wenn man so möchte, auch eine gewisse Qualität. Aber ich muss sagen, ich bin damit, glaube ich, sehr richtig, war von der Entscheidung sehr, sehr richtig. Macht Spaß, mich auf meine neuen Aufgaben zu konzentrieren, dazu mich zu äußern. Habe aber auch immer gesagt, ist auch vollkommen klar, wenn du 24 Jahre bei Austria Wien bist, dann interessierst du dich natürlich dafür, du schaust dir die Spiele an, und wie gesagt, noch einmal, Hut ab, was sie sportlich erreicht haben und auch, was sie dann letztendlich in dieser schwierigen Konstellation wirtschaftlich für eine Lösung gefunden haben mit Jürgen Werner und der Investmentgruppe, ist, glaube ich, eine Basis, dass dieser so traditionelle Verein Austria Wien, der ein riesiges Potenzial hat, sich auch wieder in die positive Richtung entwickeln kann.
Vermissen Sie irgendwas, außer den Interviews mit mir?
Ja, also man muss natürlich sagen, der Fußball hat einen geprägt über viele Jahre und wir kennen uns ja, glaube ich, sehr lange und es ist ja kein Geheimnis, dass ich auch bevor ich zu Austria Wien gekommen bin, schon Austria-Fan und Sympathisant war, durfte dann fast 24 Jahre Beruf und Leidenschaft verbinden. Und das habe ich auch immer gesagt, auch wenn ich bei Austria Wien sozusagen aus dem Büro rausmarschiere, gibst du ja nicht sozusagen deine Sympathie für diesen Club ab. Ja. Das muss ich schon sagen, natürlich das Thema Europacup oder hier gewisse Dinge gestalten zu können, auch im Bereich der Liga, ÖFB, das hat immer Spaß gemacht, auch Dinge mitzuverhandeln. Aber es ist, glaube ich, jetzt ein Kapitel, das man abgeschlossen hat, so muss man es auch sehen. Ich habe ja nach wie vor auch in meinen Tätigkeiten viel im Bereich Fußball zu tun, halt auf anderer Ebene. Dieses Know-how wird auch sehr geschätzt, sowohl im Inland als auch im Ausland, aber es ist einfach in der zweiten Reihe. Und das muss ich sagen, das hilft mir schon, weil ich nie unbedingt der war, der sich jetzt da ins Rampenlicht selbst gestellt hat. Ich habe immer gern, wenn ich gefragt wurde, meine Meinung gesagt und habe gerne ein Interview gegeben, aber ich habe nicht sozusagen mich an der Anzahl meiner TV- oder Medienauftritte gemessen und das hilft mir sicherlich in der jetzigen Phase.
Gehen Sie noch ins Stadion eigentlich? Ich meine, außer zu den Vikings natürlich.
Ja, das bin ich oft gefragt worden. Ich habe mir auch hier bewusst gesagt, ich möchte dieses erste Jahr mich bewusst ein bisschen zurückziehen. Ich war im ersten Jahr bei keinem Spiel der Austria in der Generali Arena oder auswärts, habe das TV-mäßig konsumiert, weil ich glaube, dass das für beide Seiten, du musst einfach ein bisschen an Abstand gewinnen und das sind natürlich für Emotionen dabei, ist ja auch kein Geheimnis, dass gewisse Leute, wie man so sagen, froh war, dass der Herr Markus Kretschmann nicht mehr bei der Austria war. Andere, die das bedauert haben, vollkommen normal. Aber das Wesentliche ist, dass sich die Austria entwickelt und da habe ich mich auch persönlich zurückgenommen, auch von der Emotionalität. Aber das ist jetzt kein Blick zurück im Groll und es kann durchaus sein, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass ich mir wieder Spiele auch im Stadion natürlich ansehen werde. Soweit es auch, das muss man auch ganz offen sagen, mit meinen anderen beruflichen Projekten, weil ich auch viel unterwegs bin, einfach vereinbar ist. Und da muss man sagen, ist dann halt doch das Wochenende die Möglichkeit, ein bisschen zu reflektieren, auch für die Familie da zu sein und da dann noch extra ins Stadion zu gehen, ist dann oft quasi das Streichresultat.
Aber bei den Vikings sind Sie schon.
Ja, klar, also die Vikings-Heimspiele besuche ich. Aber auch unter dem Aspekt, weil ich ja dort auch eben mit potenziellen Partnern, ob es jetzt Investoren, ob es jetzt Sponsoren sind, dort bin auch gefragt worden, wie ist das, wenn du hier ins Stadion zurückkommst? Und ich muss sagen, ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, dass auch die Wiener Vikings diese Spiele in der Generali Arena austragen können. Aus verschiedensten Gründen. Erstens einmal, ich erinnere immer, als wir uns entschlossen haben, damals im Star-Projekt den Ausbau der Generali Arena voranzutreiben, war immer klar und auch Vorgabe der Gremien, dass eben nicht nur Austria-Spiele, egal ob jetzt Bundesliga 1, Bundesliga 2 oder Frauenspiele stattfinden, sondern auch andere Spiele geholt werden müssen. Wir kennen die Historie, es gab ein Länderspiel Österreich-Schweden im Herbst 2018, wir hätten das Cup-Finale gehabt, wir kennen die Umstände, warum es dazu nicht gekommen ist. Wir hätten das Champions-League-Finale der Frauen gehabt, das leider pandemiebedingt ausgefallen wird. Ich hoffe, dass das noch einmal nachgeholt wird. Man sieht das ja jetzt am Boom. Und daher waren eben in vielen anderen Veranstaltungen, es hat ja viele Seminare gegeben, Flugtaxi wurde präsentiert, auch andere Sportarten das Thema. Und ich glaube, Das zeigt auch, weil es ja auch ein Business Case ist, die Wiener Vikings zahlen eine gute Miete, die Austria hat damit Miteinnahmen aus diesen Spielen. Die bewegen sich ja doch, wenn alle Spiele stattfinden, im sechsstelligen Bereich. Das ist, glaube ich, für Austria Wien gutes Geld, das in der Phase gebraucht wird und für die Vikings nicht wenig Geld, aber halt professionelle Rahmenbedingungen. Und so war das Stadion immer konzipiert. Und dass das jetzt funktioniert, das freut mich persönlich. Und man sieht eben auch, wenn die Leute kommen, und jetzt lernst du ja Leute auch aus anderen Sportarten, aus anderen Bereichen. Und beispielsweise hatten wir jetzt schon die Heimspiele gegen die Kollegen aus Frankfurt, aus Stuttgart, aus Wroclaw. Und die sind natürlich alle beeindruckt. Wenn man sich die anderen Venues anschaut, die teilweise jetzt hier sozusagen noch im Football passieren, dann ist die Generali Arena schon High Level. Und das versuchen wir einfach mitzunehmen. Das ist ein Teil dieses Konzept. Und das kann ich sehr, sehr professionell sehen und freue mich eigentlich, dass das gut funktioniert und freue mich auch darüber, dass das, was ja viele angezweifelt haben, gerade sich die Greenkeeper, wie ich höre, bei der Mannschaft, also der Austria Greenkeeper und der Vikings Greenkeeper, sind mittlerweile gut befreundet und es ist an sich kein Problem, was die Rasenbelastung etc. betrifft.
Wenn man in Richtung Generali Arena geht, sieht man immer wieder noch diese Pickel kleben, diese Seelenverkäufer. Wie geht's denn eigentlich damit, wenn sie da an sowas noch vorbeigehen?
Mittlerweile stehst du drüber, muss man sagen. Also ich hatte, ist ja auch kein Geheimnis, was sicherlich wehgetan hat, was nicht in Ordnung war, war diese Aktion am Ende im Frühjahr 21 mit der aufgehängten Puppe im Verteilerkreis. Es hat ja dann auch noch einen Prozess gegeben, wo ich als Zeuge ausgesagt habe. Aber ich bin sehr froh, dass man mit diesen Dingen hier abgeschlossen hat, ja. Dass der Fußball emotional ist und dass wir sicherlich Entscheidungen getroffen haben, die natürlich einigen Fans, und das waren ja nicht alle, aber einigen Fans eben nicht gefallen haben und die sich halt hier auch Stimme verschafft haben, aber dass wir auch sehr klare Linien, ich erinnere an unser Thema mit gerade der rechten Fanszene, dass wir uns hier sehr klar positioniert haben und auch zu den Themen wie keine Gewalt im Stadion, keine Politik und auch das zum Thema der Pyrotechnik eigentlich sehr klare Linien hatten. Das ist klar, dass du damit polarisierst. Und ich kann damit eigentlich umgehen, weil ich abgeschlossen habe, weil es auch, das muss man auch sagen, ja, natürlich gegen die Person geht, aber die Person steht ja quasi auch für eine Philosophie. Und damit kann ich leben, das ist einfach Emotion, das ist auch, ich sage immer, ein bisschen der Preis, wenn du eben in einer exponierten Position stehst. Aber gerade auch aus dem Grund, was dann letztendlich richtig im letzten Sommer, ich bezeichne das immer als harten Cut, also gesamt auszuscheiden, es hat ja auch dort Überlegungen gegeben, dass ich vielleicht doch noch im Hintergrund rund um Projekte wie Viola Park etc. in beratender Funktion bleibe. Aber ich habe dann doch mit sehr vernünftigen Gesprächen mit Präsident Hensel, der ja auch mein Aufsichtsratsvorsitzender war, gesagt, es ist besser, ganz auszuscheiden und auch diese ganze Diskussion dann letztendlich um die Partnerschaft mit Insignia etc. So war es gut zu sagen, Schlussstrich, es gibt jetzt neue Verantwortliche, die gehen einen anderen Weg. Die wollen einen anderen Weg gehen, um die Austria wieder erfolgreich zu machen. Und letztendlich war es gut so. Und ich glaube, es waren alle positiv überrascht über die Performance, die Manfred Schmidt, das Trainerteam, die das Team gemacht hat. Und man sieht aber auch da wieder sehr schön. Wenn das passiert, dann kannst du im Hintergrund in nicht leichten Rahmenbedingungen, aber eben nicht im grellen Scheinwerferlicht gewisse Dinge hinbekommen, die, wenn es sportlich eben nicht läuft, wie es die Jahre davor waren, dann wieder stärker ins Licht rücken. Und ich hoffe einfach, dass jetzt die Leute sehen, wir müssen alles dafür tun, dass dieser sportliche Erfolg passieren kann. Man sieht auch die Generali Arena, das freut mich persönlich, jetzt haben sie zum ersten Mal im Frühjahr auch gesehen, aber jetzt auch mit dem Europacup die Chance, diese auch wirtschaftliche und auch stimmungstechnisches Potenzial dieser Arena zu nutzen. hoffentlich eben nicht nur bei den Europacup-Spielen, sondern auch in der Bundesliga. Wobei, wenn man jetzt hört, eben Osttribüne mit Abos ausverkauft etc., sind das ja positive Zeichen. Und dass das einfach dieser Unterbau ist, der immer im Fokus war. Es war immer klar, wir bauen dieses Stadion damals nicht um jetzt in der Meisterschaft ein schönes Stadion zu haben, sondern wir müssen dort auch auf der europäischen Bühne performen. Und diese Chance haben sie sich jetzt erarbeitet und ich hoffe, sie wird auch genutzt.
Noch ganz kurz beim Thema Fans zu bleiben. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es im Football zum Beispiel jetzt diese organisierte Fanszene, so wie es die Ultraszene im Fußball ist, in dem Sinn nicht gibt?
Ich würde das weniger als Vorteil oder Nachteil. Man hat einfach andere Rahmenbedingungen. Das ist jetzt nicht nur im Football so, das ist im Volleyball so, das ist im Basketball so. Wenn du eben auch ein Footballspiel beispielsweise besuchst, und das sieht man sehr am ähnlichsten, wenn man das, wie es in der Generali Arena stattfindet, das ist anders, das dauert länger, das ist aber viel mehr noch der Family Event sozusagen, viel mehr auch, viel weniger Rivalität, auch wenn jetzt, und dort sind es wirklich die Gäste kommen aus den anderen Stadien, sehr beeindruckt finde ich zum Beispiel. Für mich war das eines der Learnings, die Größe des Kaders. So ein Roster hat ja doch 55 Spieler. Denkt man, warum brauchen die doch so viele? Du hast doch sehr, sehr viele schwere Verletzungen, Kreuzband, Knöchel, bei fast jedem Spiel auf beiden Seiten. Und da, wenn zum Beispiel ein Spieler einer gegnerischen Mannschaft verletzt liegt, wo man im Fußball doch oft Pfiffe hört oder gar Schmähungen, da wird applaudiert, da wird positiv. Also das ist ein anderer Zugang. Ja, ich würde das gar nicht als positiv oder negativ, so wie eben Fans und Ultras zum Fußball gehören, weil es auch aus anderen sozialen Schichten passiert, ist das in den anderen Sportarten anders. Und man muss das einfach, glaube ich, richtig handeln. Und hat alles seine Vor- und Nachteile, ja, weil natürlich Leute ins Stadion zu bekommen, ist im Fußball motivierst du dann wahrscheinlich eben, auch wenn du natürlich eine Fanbase hast, durch die Historie, so wie jetzt beispielsweise Austria Wien, ist es leichter, auch die Leute zu motivieren. Man muss sagen, wir haben jetzt in der European League of Football am ersten Tag, Spieltag 4.000 Leute gehabt, dann ist ein bisschen zurückgegangen, jetzt hofft man doch zwischen 5.000 und 6.000. Da muss ich sagen, war ich etwas überrascht. Das ist ein längerer Prozess, weil das ja doch ein europäischer Spitzenbewerb ist. Und da braucht es einfach länger. Es gibt auch dort eine klassische Community, die gerne kommt. Aber um die Leute hinzubekommen, die dann kommen, sind sehr, sehr begeistert, sind einfach auch andere Themen notwendig als im Fußball. Wobei ja auch bekannt ist, dass der Fußball gerade in der Nachpandemiezeit, gibt ja auch eine Statistik dazu, auch viel daran arbeiten muss, auch die Leute wieder ins Stadion zurückbekommen. Aber es ist einfach anders.
Ist es ein Kostenfaktor vielleicht? Also ich kenne einige Leute, die sagen, 38 Euro, um halbwegs gute Plätze zu haben in der Generali-Arena für eine Elfpartie mit dem, was ich dann dort noch konsumiere, weil ich ja doch länger dort bin und so weiter. Überlege ich mir eher zweimal, ob ich es mir anschaue.
Kann ein Thema sein, wird man in der Analyse sagen, ist zum Beispiel der Faktor Preis das, warum Leute nicht kommen. Wir kennen das, hören wir zuerst mal die Überlegungen, nur die neue Nordtribüne quasi aufzusperren. Jetzt ist ganz wichtig, dass die Südtribüne zum Beispiel mit Sonne und gerade im Sommer durch die Hitze. Also du hast immer, es ist immer ein Learning, das dazukommt. Auf der anderen Seite könnte man jetzt argumentieren, Achtung, das ist ein europäischer Spitzenbewerb. Wenn ich jetzt an Europacup-Preise im Vergleich denke, dann ist man nicht so weit davon entfernt. Es gibt ja auch Aktionen, dass beispielsweise Kinder und Jugendliche bei gewissen Spielen de facto durch Gratisaktionen hereinkommen. Aber das ist einfach ein Trial and Error ein bisschen. Ich glaube, dass es nicht nur der Faktor Ticketpreis ist, aber dass das natürlich einer sein kann, den man sich anschaut. Aber da geht es natürlich auch immer um eine Refinanzierung, weil, wie ich vorher gesagt habe, die Wiener Vikings ja auch eine anständige Miete für das Stadion bezahlen. Und letztendlich musst du auch versuchen, bei aller Romantik damit Geld zu verdienen, positive Deckungsbeiträge zu erzielen. Und da ist vielleicht auch wieder die Historie. Wenn du natürlich gewohnt bist, dass du entweder in der Ravelinstraße oder auf der Hohen Warte um weniger Geld sozusagen, aber auch ein anderes Level, weil AFL war oder Nachwuchs war deutlich drunter konsumieren kannst, dann ist das auch eine Entwicklung, die man halt mitnehmen muss. Aber auch das wird die Analyse dieser Saison zeigen.
Sie sind im Dezember 50 Jahre alt geworden, rund ein halbes Jahr, nachdem schon auch eine ziemliche Zäsur für Sie angestanden ist, natürlich nach diesem Aus bei der Austria. Haben Sie das zum Anlass genommen, um ein bisschen so zu reflektieren, was bisher passiert ist?
Also ich würd gar nicht sagen, dass jetzt der 50. Geburtstag, wobei ich im Spaß immer gesagt habe, jetzt beginnt Halbzeit 2 quasi meines Lebens. Aber natürlich, dass wenn du nach 24 Jahren, die doch sehr prägend waren, ausscheidest aus einem Club, dann habe ich natürlich den Sommer schon genutzt, um einfach zu reflektieren, ja. Viele positive Erinnerungen, aber natürlich auch negative Erinnerungen. Was hätte man anders machen können? Was würde ich genauso wieder machen? Weil das auch einfach wichtig ist, auch für meine neue Tätigkeit, um Dinge mitzunehmen. Und letztendlich aber auch, wie man so schön sagt, sich in den Spiegel schauen zu können, überzeugt sein von gewissen Dingen. Und das habe ich getan, aber jetzt weniger zum 50. Geburtstag, sondern eher zum Ausscheiden. Und wenn du einfach neu beginnst und wenn man dann jetzt ein knappes Jahr auch in einer neuen Tätigkeit, bin ich zum Beispiel jetzt auch in einer Phase, wo ich mir diesen Sommer vorgenommen habe, auch ein bisschen zu reflektieren, weil ich ja neben den Dingen, die wir schon diskutiert haben, doch einige andere mache. Auch da ein bisschen schauen muss, auf was fokussiere ich mich. Du neigst natürlich dazu, dir mal alles anzuschauen, viele Dinge auch anzunehmen, verrückte Dinge, teilweise, jetzt verrückt nicht im Sinne von komisch, aber wo du jetzt keine Touchpoints normalerweise hast, zu machen. Und auch da muss man einfach dann sich den Fokus stärker legen. Umso mehr, wenn du eben jetzt gerade wie so am Anfang eines Themas, ich arbeite gern immer wieder in Teams, aber grundsätzlich bin ich sozusagen noch als Ein-Mann-Unternehmen strukturiert. Aber auch das sind Überlegungen, zu wachsen, dir den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht mal hereinzuholen. Und in der Phase bin ich jetzt so quasi in der Analyse, wenn man so möchte, des ersten Jahres.
War das ein Fehler, den Sie schon einmal gemacht haben? Das klassische, mit einem Arsch auf zu vielen Kirtägen zu tanzen. Es hat ja Zeiten gegeben, wo Sie tatsächlich bei der Austria alleiniger Vorstand waren, Bundesliga-Vorstand waren, im ÖFB dementsprechend was zu tun gehabt haben, diese ECA-Tätigkeit, da ist dann auch der Stadionneubau reingefallen in diese Phase. Ist das ein Learning, das Sie auch von damals mitgenommen haben?
Sicher, also das muss man klipp und klar sagen, hier kein Einzelfall, aber dass ich vielleicht die ein oder andere Aufgabe besser oder intensiver delegiert hätte oder gar nicht erst angetreten hätte, ist sicherlich eines dieser Learnings, weil du dann natürlich an Qualität verlierst und wenn du dann eben noch einen hohen Qualitätsanspruch hast an dich selber, aber natürlich auch von den anderen Leuten erwartet und irgendwann muss man dann auch halt sagen, der Tag hat nur 24 Stunden und auch das ist ein Learning, du brauchst einfach eine gesundheitliche Basis, also das haben mir schon einige Leute gesagt, die mich dann am Ende der Zeit bei der Austria und dann nach einer Zeit lang wieder gesehen habe, dass ich viel erholter, viel ruhiger wirke. Und das muss man sagen, haben letztendlich auch medizinische Werte bei mir selber gezeigt, dass das auch messbar war, unter Anführungszeichen. Und das ist sicherlich ein Thema. Ja. Aber natürlich sind viele Dinge zusammengekommen. Sie haben es angesprochen, du hast das Star-Projekt im Laufen gehabt, das vergisst man, es war ja nicht nur das Stadion, es war immer viel Akademie, Trainingserweiterungen, Schulmodell vorantreiben. Dann kam eben leider in der Bundesliga dazu, dass das Ableben vom Hans Rinner als Präsident, damit plötzlich in der Aufsichtsratsfunktion wichtiger, wobei noch einmal damals und nach wie vor heute Hut ab, was der Christian Ebenbauer als Vorstand und auch das Team dort operativ leisten, aber vollkommen richtig, du musst dann im ÖFB dich einfach einbringen. Auf der ECA, denk an die ganzen UEFA-Competition, die da ja reformiert wurden, musst du dabei sein. Und ich hatte schon, möchte ich gar nicht sagen, bei der Austria nach wie vor, bin ich überzeugt davon, ein sehr starkes und gutes Team, aber gewisse Dinge konntest du dann nicht mehr delegieren. Und das ist auch vielleicht ein bisschen der Nachteil gewesen, wenn du so lange wo dabei warst, das immer so ein bisschen Spaß gesagt. Und natürlich hat es noch immer am Matchtag das Thema gegeben, wo mich Leute um Karten angerufen haben, wo mir gesagt hat, bitte, ist das jetzt unbedingt notwendig, dass du den Vorstand anrufst? Kannst du das nicht auch mit dem, weiß nicht, Leiter der Marketingabteilung machen? Aber so war das, so ist das. Aber vollkommen richtig, jetzt einfach auch Nein zu sagen zu gewissen Dingen, sagen, auch wenn es extrem reizvoll wäre, ich wäre gern dabei, aber ich habe jetzt nicht die Kapazität, ist eines dieser Learnings, ja.
Das ist ja grundsätzlich eines der, sind zwei der schwierigsten Dinge, oder? Nein zu sagen und zu delegieren.
Richtig, liest man ja auch immer, weil auch das kommt ja dazu durch meine Funktion. Und ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe einen Gewerbeschein als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sport, aber eben nicht nur. Da lese ich natürlich auch jetzt auch viel mehr auch außerhalb des Fußballs oder des Sports. Und das ist ja einer der Klassiker sozusagen der Fachliteratur, dieses Thema der Delegieren, Teams aufzubauen, Strukturen zu schaffen, passiert ja permanent und einfach diese extreme Volatilität, die ja den Markt im Moment trifft. Ich habe das nur gestern zum Beispiel in einem langen Gespräch rund um die Vienna Vikings gesagt, als man sich entschlossen hat, das Thema European League of Football anzugehen, war eigentlich, ich glaube, jetzt hat man den Pandemie-Peak überstanden, man wird gut hineinfließen. Da war keine Rede davon, dass im Februar ein Ukraine-Russland-Konflikt zu einem Krieg wird. Da war keine Rede von der höchsten Inflation seit Jahrzehnten. Die Diskussion um die Zinsen, die Lieferketten-Thematik, die ja alle hereinspielt. Und die Themen treffen ja alle Unternehmungen. Diese Unternehmungen sollen aber dann im Sportsponsoring oder auch Investoren zu machen. Auf der Investmentseite siehst du Partner, die vor 3 Monaten noch gehypt wurden als die berühmten Einhörner bei den Startup-Finanzierungen von über 1 Milliarde, müssen jetzt massenweise Leute entlassen, weil ihr Geschäftsmodell zusammenbringt. Das heißt, es ist extrem schnelllebig. Und das spielt letztendlich in diese Gesamtkonstellation und in mein Thema hinein. Auf der anderen Seite merkt man, dass der Sport an sich und die verschiedenen Sportarten gerade in so einer Phase eine extreme auch sozialpolitische Bedeutung hat. Und deswegen sind wir, auch das muss man im Quervergleich immer wieder sagen, wenn man sieht, was der österreichischen Bundesliga im Zusammenspiel mit der Politik, mit diesem BSG-Fonds gelungen ist, wenn du da mit deutschen Kollegen sprichst, dann war das wirklich einzigartig. Und dort hat sich aber auch wieder gezeigt, weil ich habe jetzt vor kurzem auch mit einigen bei der Bundesliga-Veranstaltung, wo es um diesen Campus, wo ich auch in der Lehre tätig bin, gesehen, da können wir wirklich stolz drauf sein. Und das ist das, was mich immer ein bisschen ärgert, dass diese österreichische Bundesliga, die wirklich top performt, und noch einmal, ja, Salzburg an der Spitze, aber als Lokomotive, wo einige andere dabei sind, im internationalen Vergleich immer noch so unterbewertet ist. Und wir stehen jetzt, glaube ich, vor einer extrem spannenden Bundesliga-Saison, nicht nur in Bundesliga 1, Bundesliga 2. Wir haben jetzt auch gesehen, wie wir im Frauenfußball auch aufgeholt haben. Das ist ja kein Zufall. Und das ist meiner Meinung nach noch immer extrem unterbewertet. Und das sind auch so spannende Themen, die man natürlich immer wieder gern diskutiert.
Sie haben vorher beim Thema Reflexion gesagt, auch was würde ich anders machen? Was würden Sie anders machen?
Ja, wie gesagt, vom Beginn weg vielleicht zu gewissen Dingen Nein sagen oder auch zu verlangen, dass man es delegiert. Ich glaube auch das Thema Alleinvorstand ist bei einer Dimension, wie es eben eine Austria in der AG vorstellt, nicht ideal. Ich erinnere auch immer zurück. Zu Beginn mit Tommy Baritz hatten wir ja die Zweierkonstellation. Die wurde dann auch verändert, war dann kurz mit Peter Stöger wieder da, hat sich ja dann durch eben pandemiebedingte Themen und auch die Entscheidung von Peter Stöger auf den Trainerstuhl zu gehen, sich wieder umgekehrt. Aber ich glaube, du musst einfach dieses Thema sportlich und wirtschaftlich trennen. Dazu bin ja ich auch immer wieder, auch das war in dieser Reflexion, was ich bis heute nie so ganz verstehe, aber es ist einfach passiert, dass Markus Kretschmer ja für viele Dinge im Sport auch verantwortlich gemacht wurde, die so auch nicht stattgefunden haben, weil es ja trotzdem einen Sportdirektor und einen Trainer gegeben hat. Und da muss man eigentlich von Beginn weg darauf achten. Und was vielleicht auch ein Thema war, ist, dass ich gerade in dieser Phase zum Schluss, als es ja da auch um die Entscheidung gegangen ist, mit welchen Partnern arbeitet man zusammen, vielleicht mich zu viel darauf verlassen habe, ich konzentriere mich auf meine Arbeit, wir werden das wieder in die Spur bekommen und dann werden sich die Themen beruhigen. Also ich glaube, du musst auch viel stärker gegen Gerüchte, die aufkommen, und das war teilweise wirklich bizarr, was da aufgekommen ist, vielleicht viel stärker reagieren und kannst nicht sagen, so ein bisschen nach laissez-faire, das bringt sich schon wieder alles ein. Und das ist zum Beispiel in meiner Beratungsfunktion immer wieder ein Punkt, egal ob das jetzt im Football, bei der European League of Football war oder beim Volleyball, wo wir diese Trennung Bundesliga quasi mit den Spitzenvereinen und Verband eingeleitet haben, immer wieder das Thema, ganz wichtig ist dieses Thema der internen und der externen Kommunikation. Nur weil es das du gefühlt selber bereits 100-mal von dir gegeben hat, heißt es immer noch nicht, dass es auf der anderen Seite so angekommen ist. Und ich treffe immer noch auf Leute, wo ich mir denke, das kann es doch nicht geben, so wie es jetzt medial gespielt wurde, dass der das nicht weiß. Und der sagt, ah ja, aha, das gibt's auch und was ist das überhaupt, etc. Und das ist immer wieder, glaube ich, der gute Spiegel, wo man sagt, immer wieder permanent da dran zu bleiben.
Nicht das klassische, wir melden uns, wenn die Tinte trocken ist, sondern wahrscheinlich schon auch davor.
Du siehst heute, du musst auch bei Transfers teilweise ganz anders agieren. Du hast immer wieder das Thema, dass natürlich viele Leute involviert sind, natürlich Manager, die ihre Inserate aufgeben, aber nur zu sagen, die Tinte ist trocken und der hat halt jetzt Vertrag bis zum Zeitpunkt X, ist heute zu wenig, ja. Und ich glaube eben, das ist ja auch ein Learning, was haben wir alles in der Pandemie gehört, und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, dass dieses trotzdem Showgeschäft, ja, das rundherum, das daran hängt und gerade dieses Thema des Transferwesens, aber auch des internationalen Bewerbs, ist extrem wichtig. Und da kann man jetzt sagen, das interessiert mich nicht. Dann wird man aber aus dem Spiel irgendwann ausscheiden oder man versucht eben dort mitzuspielen. Ich glaube halt einfach, dass es trotzdem wichtig ist, immer wieder gewisse Wertvorstellungen nicht zu verlassen. Wobei, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, das nicht leicht ist. Denn schauen Sie sich jetzt den Markt an, und jetzt die aktuelle Diskussion, die gerade bei Austria Wien rund um das Thema Gazprom passiert ist. Damals, wie wir es unterschrieben haben, ganz, ganz wichtiger Deal, sagen sensationell. Ja, hätte keiner, und wenn man wahrscheinlich noch vor einem Jahr drüber gesprochen hätte, hätte man das für unmöglich gehalten. Ja, und wenn man es dann aber gesehen hat, wie, ja, du darfst nicht die Gelder aus Katar nehmen und Saudi-Arabien darf nicht passieren und so weiter. Und wie sich jetzt die Sportwelt verändert und wie es aber trotzdem verlangt wird von den Clubs, dass es passiert, das ist schon eine sehr schwierige Thematik, mit der sich die Verantwortlichen bei den Clubs, egal ob jetzt groß oder klein, immer wieder auseinandersetzen wollen und müssen. Und das macht es sicherlich nicht leichter.
Sie haben in Ihrer Zeit als Austria-Vorstand viele Neuerungen eingeführt, wo die Austria auch wirtschaftlich und strukturell so ein bisschen immer, ich sage einmal, ahead of the curve war. AG-Ausgliederung lange Jahre, bevor da andere Vereine dann nachgezogen haben. Das Star-Projekt, dann diese mehr oder weniger Third-Party-Ownership, die als sie noch erlaubt war. Wann war der Zeitpunkt, wo das dann irgendwie... wo das nicht mehr so funktioniert hat, wo er nicht mehr ahead of the curve war und warum?
Vollkommen richtig. Das war immer das Thema, weil ich immer versucht habe, auch in meiner Funktion damals einfach offen zu sein, wie machen es anderen, noch einmal das Rad nicht neu zu erfinden, aber lernen von den Besten, auch quasi auf der internationalen Ebene, deswegen auch die internationalen Partnerschaften und wie angesprochen, Ausgliederung in die Kapitalgesellschaft vor vielen anderen, um hier die Möglichkeit haben, Partner hereinzuholen. Damals Rising Stars, wie wir Spieler wie Bomb, Gartlinger, Junusovic, Klein und Lindl oder Margreiter geholt haben, in einer schwierigen Phase nach Straunach. Einfach das Problem, glaube ich, für Austria Wien war, dass quasi der sportliche Erfolg, und man darf das, wir haben nicht jedes Jahr mit dem Europacup oder einer Gruppenphase geplant, das wäre hanebüchern. Aber natürlich, wenn der sportliche Erfolg zu volatil ist und du dann wieder zurückfällst und nicht auf einem gewissen Level dich sozusagen bewegst, was ja auch dann letztendlich den Transfermarkt betrifft, dann kommst du in diese Probleme hinein. Und ich würde sagen, es hat zwei Entwicklungen gegeben. Was immer vergessen wird, Red Bull ist seit 2005 im Markt tätig, hatte aber auch viele Jahre ja Probleme mit verschiedenen, zuerst die holländische Schule, dann die Österreicher, dann wieder eine andere Schule und hat dann eigentlich mit diesem Thema Rangnick, Roger Schmidt 2012 quasi diesen Turnaround geschafft und das toll ausgebaut, muss man sagen, auch in der Gruppe, aber viele andere Clubs wären bis zu dem Zeitpunkt nicht nur einmal, sondern dreimal kaputt gewesen, das darf man auch nicht vergessen. Wo immer der Druck quasi gegeben hat. Und diese Dominanz von Salzburg hat natürlich die anderen zurückgedrängt. Und dann hast du eben so Ausnahmen wie 2013, wo bei Austria sehr, sehr viel überraschend positiv funktioniert hat und bei Salzburg nicht viel und dann konntest du das mitnehmen. Ja. Und ich glaube, vergisst man auch immer wieder, auch beispielsweise die Ära Thorsten Fink. Als Thorsten Fink gekommen ist, ist die Austria letztendlich Dritter geworden, ist Zweiter geworden, ist in die Gruppenphasen des Europacups gekommen. Und dann, glaube ich, war so ein bisschen der Punkt mit dem Stadionumbau, Happelstadion umgezogen, Trainingsgelände in Steinbrunn, alles Rahmenbedingungen, wo das ein bisschen sozusagen das Core-Business und es geht um die erste Mannschaft. Und das sieht man meiner Meinung nach in der letzten Saison sehr deutlich. Wenn diese Lokomotive des Clubs funktioniert, können viele andere Dinge sozusagen im Windschatten entwickelt werden. Ja. Und da sind Dinge untergegangen. Noch einmal, die Generali Arena hat den Umweltpreis der Stadt Wien gewonnen, hat damals schon auf innovative Themen wie Wassergewinnung über Zisterne, Solardach gelernt. Ich habe mich damals mit dem Thema Windrad auf der Anlage auseinandergesetzt, was heute aktueller denn je ist. Aber das war alles uninteressant, weil einfach der sportliche Erfolg nicht eingetreten ist und dann kam dieser große Wunsch mit dem Stadion. Ich denke an die Euphorie-Eröffnungsspiel gegen Dortmund, erstes Spiel gegen Wacker Innsbruck. Aber es hat einfach nicht so funktioniert, ja. Und man hat eigentlich die eigenen Standards nicht erfüllt. Dann kam die Pandemie dazu, dann natürlich der Zusammenbruch auch des Transfermarkts damit. Und das war so ein bisschen ein tödlicher Mix, gepaart mit auch Problemen. Das war natürlich für die Stadionrefinanzierung wichtig. Verzögerungen rund um den Viola Park, dass dann auch dort Zahlungen nicht so passiert sind, wie sie eigentlich budgetiert waren in der Planung. Es sind also viele Dinge zusammengekommen. Es war nicht die eine Thematik. Und das Ganze hat sich dann natürlich entladen. Wenn dann der Sport nicht funktioniert, kommt das stärker in den Fokus. Ich erinnere, auch das Thema der Investorsuche haben wir ja schon sehr früh angestoßen. Es war ein längerer Prozess. Also es war nicht überraschend, dass man gesagt hat, wir brauchen einfach diese externen Partner. Und das ist dann immer halt verzögert worden, verschoben worden und irgendwann schon, ich will nicht sagen, explodiert, weil es ist ja nicht explodiert, sondern waren halt dann einfach Veränderungen notwendig. Und der Knall ist halt in meiner Person dann im letzten Sommer passiert. Aber noch einmal, Austria Wien, Traditionsmarke, mittlerweile 111 Jahre alt. Und wie Sie sagen, wir haben schon ein paar ganz gute Dinge entwickelt. Erstes, weiß nicht, Cashless Payment Stadion, das dann Salzburg ein Jahr später eingeführt hat. Also da waren schon einige Ideen dabei, auch auf Themen wie Internationalisierung oder Digitalisierung zu setzen, neben der Infrastruktur, war schon innovativ. Aber wenn der sportliche Erfolg nicht eintritt, dann wird das immer wieder in den Hintergrund rücken.
Hat es da in Ihrer Wahrnehmung eigentlich dann so einen Moment gegeben, wo Sie das erste Mal sich gedacht haben, jetzt wird es richtig zach finanziell? Oder war das dann eher so ein schleichender Prozess, so okay, das noch und ui, jetzt kommt das noch dazu?
Also ich muss sagen, was schon ein Hammer war die Pandemie. Also die Pandemie, wobei wir dann wirklich nächtelang auch, wie gesagt, noch einmal mit der Bundesliga das sehr, sehr gut verhandelt haben. Aber die Pandemie und diese Unsicherheit, ich habe immer gesagt, wir brauchen Klarheit, Planbarkeit und Perspektive. Und die ist dir dort weggebrochen, auch in vielen Gesprächen mit den Partnern. Das war sicherlich ein Einbruch. Das Zweite ist ein bisschen untergegangen. Wir haben sehr lange nach einem Hauptsponsor gesucht. Wir waren sehr, sehr weit. Und dann kam eben in Kombination Pandemie und damals die Terrorattacke in Wien. Auch das vergisst man heute, aber auch das hat kurzfristig für Unsicherheit bei Unternehmungen geführt. Wir waren damals sehr, sehr weit mit einem potenziellen Sponsor, der dann aufgrund dieser Thematik und der Unsicherheit zurückgezogen hat. Und da hast du gedacht, puh, jetzt wird's wirklich schwierig. Und dann waren die doch sehr intensiven Gespräche mit den Investoren oder mit den verschiedenen Möglichkeiten, weil wir haben ja nicht nur eine Variante verfolgt. Und wie gesagt, nach wie vor, und letztendlich haben sie auch die Gremien beschlossen, diese Idee der Partnerschaft mit Insignia und der internationalen Vermarktung, um eben dort Gelder zu generieren, war ja von der Grundidee eine sehr gute. Und als das dann auch nicht so funktioniert hat, wie man sich's erwartet hat, teilweise pandemiebedingt, auch durch schwere Krankheit des Eigentümers, das war dann schon wirklich, wirklich schwierig. Und da hat's viele Sitzungen gegeben. Aber letztendlich, auch das hat Austria Wien durch die vielen Gremien, durch die Strukturen, Aufsichtsrat in der AG, Verwaltungsrat, Präsidium, Kuratorium, hat es ja unzählige Sitzungen gegeben. Aber das waren dann schon Punkte, wo du gesagt hast, ja, das wird jetzt sehr, sehr schwierig, weil du, wie gesagt, auch der Stadionbau, nicht immer nur der Stadionbau, das gesamte Star-Projekt für den Club einerseits so wichtig war, aber natürlich auch mit finanziellen Risiken verbunden war und wo natürlich dann immer wieder ein bisschen verkürzt dargestellt wurde, ja, natürlich hat man hier sich verschuldet und Kredite aufgenommen, die aber ja teilweise langfristig konzipiert sind. Ja. Und da hat man auch immer gesagt, ich habe lieber Eigentum, als ich zahle, weiß ich nicht, eine Leasingrate oder eine Miete für Stadion. Das kennt man ja aus anderen, wenn man sich deutsche Stadien mit der Miete ansieht, etc. auch. Das war per se nicht das Problem. Aber halt dieser Mix wieder an negativen Einflüssen von außen, der hat das dann sicherlich erschwert.
Sind die vielen Gremien angesprochen. Gefühlt von außen hat sich da irgendwie immer ein Gremium aufs andere verlassen. Sie haben es eher gesagt, am Ende waren Sie dann eigentlich der Buhmann. Ja, haben Sie das Gefühl, dass da andere ein bisschen zu gut weggekommen sind?
Ich würde es nicht sagen, zu gut weggekommen. Also man muss, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Auch den Prozess habe ich ja bei Austria Wien in der Diskussion noch angestoßen. Man muss einfach ganz offen sagen, dass die Statuten der Wiener Austria, als ich 1997 zur Austria gekommen bin, dort wurden sie gerade erneuert. Dort waren sie vorbildlich, weil eben mit dem Verwaltungsrat ein Aufsichtsorgan fürs Präsidium, da war aber noch keine Rede von Ausgliederung, von Kapitalgesellschaft, von Aktiengesellschaft etc. Und das sind ja doch fast 24 Jahre gewesen. Und die muss man einfach überarbeiten. Wofür ist jemand zuständig etc. Das Zweite ist, was du natürlich in diesen Gremien hast, ist, dass Leute oft gerne in Gremien sind, aber es bringt dem Club wenig, wenn sie nichts dafür tun. Und da muss man unterscheiden, da hat es Leute gegeben, die mit vielem Einsatz, und da meine ich jetzt nicht nur das Finanzielle, sondern auch durch persönlichen Einsatz, durch Einbringen von Arbeitsleistung oder von Kontakten, sehr viel gemacht haben, aber sich halt immer wieder verlassen haben. Ja. Und ja, letztendlich muss man sagen, das versuche ich den Leuten auch immer zu sagen, bei allem Respekt, ob jetzt der Vorstand Markus Kretschmer Sportfunktionär, ich war Vorstand einer nicht börsennotierten Aktiengesellschaft. Das heißt, ich habe auch ganz klar Vorgaben des Aktienrechts gehabt. Es hat Geschäftsordnungen gegeben, es hat gegeben zustimmungspflichtige Geschäfte und es hat einfach Gremienbeschlüsse gegeben. Aber wie es so oft ist, und schauen Sie sich Feiern an, im Erfolg drängen alle in die erste Reihe ins Licht und im Nichterfolg wird es dann relativ einsam auf der Brücke, wie ich immer gesagt habe. Und vielleicht war da der eine oder andere auch persönlich ganz froh, dass er nicht vorgekommen ist und sozusagen der Markus Kretschmer der Buhmann war. Aber es bringt auch jetzt nichts. Wie gesagt, es ist ein Learning und es ist für andere Themen, beispielsweise all diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit potenziellen Investoren, Fragestellungen, die konnte ich perfekt in den Projekten jetzt bei den Vienna Vikings oder wenn jetzt die Vienna Timberwolves, die auch eine GmbH haben und Investoren suchen, dann kann man die einbringen. Nämlich, was willst du ausschließen? Was möchtest du beim Club behalten etc.? Und der Fragenkatalog, der mittlerweile 5 Seiten umfasst und kleingeschrieben umfasst, den kannst du perfekt anwenden. Ja, willst du Geld aus dem Ausland oder heißt es dann wieder um Gottes Willen kein Geld aus dem Nahen Osten oder China eine Zeit lang, China wieder nicht und so weiter. Ist das amerikanische Geld gut oder nicht gut, weil dann bist du in einer Gruppe, dann gibst du das wieder auf. Also das sind alles Themen. Und das kann man perfekt mitnehmen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn du, die Strukturen sind professionell, dass sie aber auch entsprechend gelebt werden. Und da gibt es eine Verantwortung, die ein Vorstand hat, auch in der Kommunikation. Und da gibt es eine Verantwortung, die ein Aufsichtsrat, ein Verwaltungsrat, ein Präsidium, ein Kuratoriumsmitglied hat. Wenn alle Rollendisziplin haben, ist es perfekt. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es schwierig.
Sie haben in diesen fast 24 Jahren bei der Austria natürlich extrem viel erreicht. Und auch wenn man dann denkt, eben die Zeit nach Straunach, der Ausstieg von Frank Straunach, die Akademie etc. Gefühlt waren Sie so am Weg, auf einer Stufe mit Joschi Walter fast zu stehen am Ende. Haben diese letzten Monate alles kaputt gemacht?
Also persönlich, ich habe das immer wieder gehört, ich glaube, Joschi Walter hat die Austria extrem geprägt, aber es war eine komplett andere Zeit. Ja. Auch was die Rahmenbedingungen, sowohl die finanziellen Volumina betroffen hat oder wie auch immer so quasi, ja, wir brauchen noch 1 Million Schilling damals. Ja. Bitte nicht zu vergessen, das sind heute 72.000 Euro. Das ist viel Geld, aber in der Relation wenig Geld. Und dann ist er, wie man es schon gesagt hat, mit dem Hut in der Runde gegangen und es gab Funktionäre, die das gemacht haben. Das hat es in meiner Zeit nie gegeben und wird es auch so heute nicht mehr geben. Und der Joschi Walter hat extrem viel aufgebaut. Joschi Walter ist ja viel zu früh auch verstorben. Ja, aber auch da hat mir der Tommy Baritz dann oft auch Dinge erzählt, oder wenn du dich mit Norbert Lopper unterhalten hast, was im Hintergrund da Dinge passiert sind, die halt einfach durch den damals überbordenden sportlichen Erfolg, jetzt sind wir wieder dort, einfach überstrahlt wurden und nie so in die Öffentlichkeit gelangt sind, hat es genauso die Themen gegeben. Und ich bin immer Freund davon, ich glaube, man soll die Dinge fair beurteilen. Ja, ich glaube, es wäre absolut vermessen zu sagen, es gibt jemanden, der keine Fehler macht. Ich stehe zu meinen Fehlern und die macht jeder, weil Fehler machen heißt ja, dass du etwas auch probierst. Ja, wie immer gesagt, man sollte versuchen, Fehler nicht zweimal zu machen oder dreimal zu machen. Das war auch immer mein Credo, auch für die Mitarbeiter. Und man darf ja nicht vergessen, der ganze Club ist gewachsen. Also am Ende des Tages, wenn du 140 Leute über die Lohnverrechnung abrechnest, vom Profispieler aber bis zum U7-Co-Trainer, dann zeigt dir das, welche Struktur hier gewachsen ist. Wenn du dich eben mit Steuerfragen auseinandersetzen musst, wenn du Sozialversicherungsprüfungen hast, das hat es ja früher in der Form alles nicht gegeben, dann sieht man, dass diese Clubs auch zu Unternehmungen geworden sind und da oft diese Vereinsthematik nicht mehr dazu beiträgt. Und ich will das jetzt gar nicht beurteilen, ob diese letzten Monate dazu beigetragen hat, meinen Status anders zu sehen. Ich glaube mittlerweile, und auch das ist das ganz Gute, wenn man fair reflektiert, wenn die ersten Emotionen dabei vorbei sind, dann gibt es doch viele Leute, die gesagt haben, dass der Markus Kretschmer immer mit dem Team, darauf habe ich Wert gelegt, einiges positiv bewegen konnte. Einiges ist nicht so aufgegangen, wie man sich's vielleicht erhofft hat. Ja, das ist halt im Sport, du gehst da gewisses Risiko ein und dann funktioniert's nicht. Und dass es andere Leute gibt, auch natürlich gerade in der Fanszene, wo man halt einfach Leuten noch gesagt hat, ihr habt's mit eurem Gedankengut hier keinen Platz auf unserer Bühne. Für die wird auf immer und ewig der Herr Kretschmer sozusagen ein Reibebaum bleiben. Aber da muss man auch ganz offen sagen, da möchte ich meine Energie nicht damit verschwenden, irgendwie es den Leuten recht zu machen. Das ist auch nicht die Aufgabe. Und ich möchte einfach jetzt beweisen und zeigen in meiner neuen Tätigkeit mit meiner Firma, und das zeigt das Projekt European League of Football, das zeigt der Volleyball, aber auch viele andere Themen. Also das macht mir auch extrem viel Spaß. Ich habe auch eine Lehrtätigkeit angenommen. Und wenn du da positives Feedback bekommst, dann zeigt das auch, dass du doch einiges richtig gemacht hast.
Das glaube ich auch, dass Ihre Ära sich in 15 Jahren anders rezipiert wird als jetzt nach der ersten Emotion. Die Frage haben Sie mir eh vorweggenommen, deswegen stelle ich sie jetzt ein bisschen anders. Es sind noch rund 15 Jahre, bis Sie zumindest Pensionsanspruch haben. In einer perfekten Welt, also gibt es so eine Vision, wo Sie in 10, 15 Jahren stehen?
Nein, ich glaube, auch das haben wir gerade in den letzten Jahren und die letzten Monate zeigen sie auch, dass die Planbarkeit immer schwieriger wird. Du brauchst hohe Flexibilität. Ich habe immer gesagt, es macht mir jetzt, so wie die Aufgabe ist, auch in meiner selbstständigen Position sehr, sehr viel Spaß. Ich habe aber auch immer gesagt, ich schließe es nicht aus, wenn ein interessantes Angebot kommt, auch aus dem Ausland, vielleicht wieder eine operative Funktion im Fußball oder wo auch immer anzunehmen, ja, sondern aber auch die Erweiterung auf andere Sportarten, also dieses European League of Football, American Football Thema macht mir einfach auch Spaß, nämlich auch dieses Thema des Miteigentümers, ja, nicht in der ersten Reihe sich nicht darum zu kümmern, dass jetzt die Veranstaltung passt, dass die Tickets passen, sondern einfach auch ein bisschen mehr strategisch zu denken, hier diese Erfahrung einzubringen. Es zeigt mir auch, das hat mir schon persönlich sehr viel gegeben. Ich habe ein extrem nettes Feedback unmittelbar nach meinem Ausscheiden bekommen vom Hans-Joachim Watzke von Dortmund. Ich habe zweimal pandemiebedingt etwas zu spät auch jetzt Dortmund besuchen können, habe dort auch extrem gute Gespräche führen können, ob es jetzt mit dem Carsten Kramer war, was die Vermarktung betrifft, ob es das Thema Frauenfußball war, was dort gerade neu aufgebaut wurde, wo ich sozusagen viel Erfahrung und Know-how hier mitgeben konnte. Extrem interessante Investorengespräche, wo du sagst, nehmt auf das Rücksicht, wo viele sagen, Herr Kretschmer, Ihr Vorteil ist, Sie kennen beide Seiten, Sie wissen, was der Investor will, Sie wissen aber auch, was der Club will, und dieses Know-how einzubringen. Aber solange das gut funktioniert, möchte ich das einfach machen, jetzt einfach die Firma weiterentwickeln, die Tätigkeitsfelder weiterentwickeln. Und jetzt nicht, ich habe nicht den Karriereplan, sage, in 5 Jahren muss ich das noch erledigt haben und in 10 Jahren muss ich das erledigt haben. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das merkt man auch, ich möchte ja was tun, ich möchte ja etwas positiv bewegen. Ich muss dabei nicht in der ersten Reihe stehen. Ja, das Rampenlicht, das sollen sich durchaus andere nehmen. Ich möchte meine Erfahrung und mein strategisches Denken einbringen können. Und was ich für mich gemerkt habe, ist einfach, dass immer eine meiner Stärken war, sozusagen auch zukunftsweisend zu denken. Sie haben das vorher bei der Austria auch angesprochen, welche Dinge wir berücksichtigt haben, auch dieses ganze Thema Corporate Social Responsibility, ESG, mit dem ich mich sehr befasse, einzubringen. Finanzierungsmöglichkeiten, trotz aller TPO-Themen haben Clubs Finanzierungsbedarf. Auch da konnte ich mich vom Know-how, aber auch im Vertrieb einbringen. Also es gibt so ein breites Feld, auch in verschiedenen Sportarten, dass ich glaube, dass dieses Know-how gefragt ist, und Sie hören es eh heraus, ich muss eher reflektieren, Markus Kretschmann, mach nicht zu viel, sondern fokussiere dich auf gewisse Dinge. Eines, das ist mir schon ein Anliegen, worüber ich wirklich froh bin, ist, dass ich einen Lehrauftrag angenommen habe. Ich unterrichte seit dem Wintersemester am Internationalen Fußballinstitut. Habe jetzt da im Sommersemester auch wieder einen weiteren Kurs gehabt mit internationalem Verbandsmanagement, Personalorganisation, kann mein Know-how auch bei anderen Kursen weitergeben. Und das ist für mich ein bisschen ein persönliches Zurückgeben, weil ich mir bei meinem Studium immer geschworen habe, wenn ich in so eine Situation komme, den Leuten die Praxis weiterzugeben, nicht zu theoretisieren, sondern die Praxis weiterzugeben. Und noch einmal, auch das habe ich in dem Jahr gelernt, die Probleme, egal welchen Ball du hast, sind im Fußball, im Football, im Volleyball, im Basketball, auch in anderen Sportarten sehr, sehr ähnlich. Ja? Und das, glaube ich, war immer Stärke, Problem erkennen, Problemlösung zu erarbeiten, aber dann auch in der Verhandlung sich einzubringen. Und die Schiene möchte ich weiterfahren.
Ich habe heute gelernt, wenn ich zum Viking-Spiel will, rufe ich nicht Sie an, sondern weiterhin mich klassisch akkreditieren.
Akkreditieren oder über Ticketmaster sich sozusagen ein Ticket quasi kaufen. Auch das wird immer unterschätzt, aber heute elektronisch ein Ticket zu bekommen ist selbstverständlich, aber auch diese Voraussetzungen mussten geschaffen werden.
Ich danke für das sehr spannende und ausführliche Gespräch.
Vielen Dank.
Ich wünsche viel Glück für die berufliche Zukunft.
Dankeschön.
Wir werden uns das eine oder andere Mal sicher noch über den Weg laufen.
Ganz sicher.
Das war eine neue Ausgabe von Laula 1 exklusiv mit Markus Kretschmer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.